Es ist eigentlich ein Wunder, dass sie überlebt hat, kann man schon sagen. Also sie muss einen mega Kampfgeist haben.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Eine Magenverkleinerung hat schwere Folgen in Form von Hunderten von Operationen. Ich fühlte mich wie ein Stück Fleisch. Birte Hohmann, das ist der Titel von dem Artikel über die heutige Hauptperson in dem Fall. Die Hauptperson, die heisst Flattergaschi, zumindest für den Artikel. Würdest du sie uns bitte vorstellen?
Ja, das mache ich gerne. Also die Flattergaschi heisst natürlich eigentlich anders. Sie hat nicht wollen, dass man sie dann erkennt aufgrund von der Berichterstattung, weil es ja schon ein krasser Fall ist, was sie da alles erlebt hat. Also ihre Familie kommt ursprünglich aus dem Kosovo, aber sie ist da in der Schweiz geboren und auch da in der Schule und eigentlich das ganze Leben lang da gewesen. Mhm. Sie ist 17 und ist stark übergewichtig.
Mhm. Bevor wir in den Fall weiter eintauchen, die Geschichte, was ihr alles passiert ist, ein bisschen Definitionsklärung, was heisst das übergewichtig?
Ja, also jetzt ganz konkret, sie ist 1,62 gross und wiegt fast 100 Kilo. Also das ist schon ziemlich dick. Die WHO hat so eine Definition für Übergewicht und Fettleibigkeit, also das heisst Adipositas. Und zwar, wenn der BMI höher als 25 ist, dann ist man übergewichtig. Und wenn er über 30 ist, dann ist man fettleibig, also adipös. Und bei der Flata ist ihre BMI über 36 gewesen, also sie ist fettleibig.
Mhm. Und was heisst BMI denn?
Das ist der Body Mass Index, wo irgendeine Formel ist, die ich jetzt auch nicht weiss, wo man leicht ausrechnen kann, wo halt immer noch so als Grösse gilt für so Sachen.
Jedenfalls, Flata, die leidet unter dem schweren Übergewicht, kommt sie dann aus einem belasteten Umfeld?
Ja, sie hat Verwandte, mehrere, die auch schon fettleibig waren. Ich glaube, ihre Cousin, ihre Grossvater und ihre Tante. Also es liegt bei ihr anscheinend so wie in der Familie, weil es hat manchmal genetische Faktoren, die das können, fördern.
Mhm. Also was stuft man es dann heutzutage? Ist das ein psychologisches Problem oder woher kommt denn die
Nein, es ist ein ziemlich umfassendes Problem. Man sagt heute, dass es eine chronische Krankheit ist, wo also behandelbar ist, aber eben nicht heilbar ist, darum chronisch.
Mhm. Aber trotzdem, das Umfeld nimmt das natürlich vielleicht auch anders wahr, oder? Also quasi, dass die persönliche Verantwortung ins Zentrum steht.
Genau, das ist, glaube ich, eines der grössten Probleme bei Adipositas, dass die grosse Stigmatisierung vom Umfeld stattfindet. Also viele Leute sagen, hey, die sind doch selber schuld, müssen halt ein bisschen weniger essen, müssen halt ein bisschen mehr Sport machen, dass es so ein bisschen abgemacht wird und die Leute gar nicht wissen, was es eigentlich ist, oder? Und dass das eine Krankheit ist und dass das eben nicht etwas ist, wo du freiwillig so dick bist.
Mhm. Jetzt gibt es ja so eine erkannte chronische Krankheit, die Flata hat. Hat sie dann etwas dagegen getan?
Ja, natürlich hat sie das versucht, schon als Kind. Ich glaube, mit 10 hat sie ihre erste Diät probiert, die dann halt natürlich nichts genützt hat. Sie hat dann auch so typische Mechanismen entwickelt, dass sie zum Beispiel vor allem daheim gegessen oder eben leider gefressen hat, weil sie sich natürlich geschämt hat in der Öffentlichkeit. Das ist sehr häufig der Fall. Sie hat immer wieder probiert, von dem wegzukommen. Ich meine, das ist ein mega langer Leidensweg, den die meisten haben. Aber es hat einfach nichts genützt.
Und was hat sie dann beschlossen zu machen?
Ja, sie hat eben ihre Verwandten, die auch fettleibig waren, ein bisschen als Vorbilder gehabt, weil die haben alle einen Magenbypass gemacht. Also das ist so eine Operation, wo dann der Magen verkleinert wird, wo kann nützen bei dieser Krankheit, dass man nachher ein bisschen weniger wiegt. Ja.
Also soweit ich weiss, ist so etwas eigentlich ein Routineingriff. Aber bei ihr ist es recht schief gegangen.
Ja, Routine-Eingriff ist vielleicht ein bisschen höher gesagt. Also Magen-Bypass ist die häufigste Operation jetzt bei der Krankheit in der Schweiz. Es gab 75% von allen OPs sind Magen-Bypass. Aber jede OP hat natürlich das Risiko. Und gerade Bauchoperationen sind nicht so ganz easy. Aber da bei Magen-Bypass ist es von 1-3%, was eigentlich relativ wenig ist. Man muss halt von einer Operation unterschreiben, wie immer, oder? Dass es das Risiko kann geben. Man kann nicht einfach so operieren, oder? Das ist eigentlich etwas, was also weil sie noch minderjährig ist, da wird ganz genau angeschaut. Du musst mindestens 2 Jahre schon eben probiert haben mit Diät oder sonst und dich dem Problem anzunehmen. In einer Adipositas-Sprechstunde zum Beispiel war sie also eng begleitet, auch psychologisch, wirst du abgeklärt, dein Umfeld und alles. Also es ist nicht etwas, wo man kann sagen, hey, hallo, ich will so eine Operation, oder? Man muss die Kriterien erfüllen, eben, dass der Body Mass Index muss über 30 sein. Ja, und dann wird man nur an einem anerkannten Zentrum operiert. Also in der Schweiz sind das, ich glaube, etwa 50 Spitäler, die das dürfen, wo die Spezialisten auch sind. Also eben einfach, um nochmal zu sagen, es ist nicht irgend so etwas, ich habe jetzt gerade Lust und werde so einfach dünner sein und nicht so irgendwie Lifestyle, sondern es ist wirklich eine Entscheidung. Und was auch wichtig ist, finde ich, ist, es ist nicht so, dass die nachher dünn sind, oder wie man langläufig meint. Es ist keine Schönheitsoperation, sondern der Arzt hat auch gesagt, wir machen aus dicken, dicken, dünnen, dicken, oder? Und das, finde ich, bringt es eigentlich gut auf den Punkt. Es ist mega wichtig halt für die Leute, weil die Lebensdauer tut sich eigentlich dann verlängern, oder? Weil man dadurch, also durch die Operation kann gewonnen werden, dass du dann eben zum Beispiel nicht an Diabetes erkrankst, nicht an Bluthochdruck und so. Und das ist eigentlich das, was der Gesundheitsgewinn dann eben auch wirklich ist.
Mhm. Also das heisst, man hat eine größere Chance, älter zu werden, genau, als man das sonst würde.
Genau.
Wir haben es jetzt also von einer Operation, wo in 3% der Fälle etwas schief geht. Bei der Flata scheint aber eigentlich gerade alles schief gegangen zu sein.
Ja, also die Operation an sich ist, glaube ich, ganz okay verlaufen, aber nachher in der Nachsorge nicht. Also sie ist dann aufgewacht, im Zimmer gewesen, hat schon starke Schmerzen recht schnell gehabt, hat so pinke Flüssigkeit, sagt sie, erbrochen. Das ist auch in der Krankennacht festgehalten, dass die Pflege das gesehen hat. Sie hat noch mehr Schmerzmittel und so verlangt. Irgendwann auch gesagt, dass etwas nicht stimme. Aber sie sagt im Nachhinein, sie hat einfach das Gefühl, wie sie halt eine junge Frau war, man hat sie einfach nicht so ernst genommen und gedacht, ja, die übertreibt jetzt ein bisschen mit ihren Beschwerden.
Wie lange ist sie denn im Spital gewesen?
Also schlussendlich ist sie dann 9 Monate dort gewesen.
Das wäre auch nicht normal, oder?
Nein, überhaupt nicht normal. Geplant ist eigentlich, bei so einem Eingriff ist sonst 2-3 Tage.
Was ist denn noch alles passiert, um 9 Monate dort zu bleiben? Da muss ja noch einiges gegangen sein.
Also dort in dem Zentrum, wo sie behandelt hat, ist dann die Übelkeit und alles gekommen und der zuständige Arzt sagt sie, oder sei nicht dumm gewesen, der Bariater, der Spezialist. Dann ist sie erst, glaube ich, 2 Tage nach der Operation hat man erst ein CT gemacht, also eine Bildgebung, wo man dann gesehen hat, ui, sie hat einen Darmverschluss und das ist also lebensgefährlich. Mhm. Dann hat sie sofort operiert werden. Also ist dann auch gerade notfallmässig. Dann ist, hat sie müssen verlegt werden ins Unispital, weil es Komplikationen gegeben hat. Dann ist sie auf dem Flug mit der Rega, hat sie dann noch das Atemnotsyndrom erlitten. Das ist auch lebensgefährlich. Also da kann man auch daran sterben, weil dort ist dann so wie Flüssigkeit in die Lunge geraten. Dann ist sie ins Unispital gekommen und ist im Koma gewesen.
Das ist eine unwahrscheinliche Geschichte, dass sie das überhaupt überlebt hat.
Es ist ein bisschen eigentlich ein Wunder, dass sie überlebt hat, kann man schon sagen. Also sie muss einen mega Kampfgeist irgendwie gehabt haben. Oder auch halt sehr, sehr gute Ärzte und Ärztinnen dann dort im Unispital. Also vor allem eine Ärztin hat gerade mega um sie gekämpft, weil sie auch gefunden hat, hey, die ist noch so jung, wir müssen da alles machen, was geht. Und dann ist sie eben fast 4 Wochen im Koma gewesen und einen Tag vor ihrem 18. Geburtstag ist sie dann aufgewacht.
Ein schöner Moment, zum wieder aufwachen nach einer unwahrscheinlichen Krankheitsgeschichte. Was sagen dann die Verantwortlichen, also bei dem ersten Zentrum, wo sie operiert worden ist, was sagen die? Was ist da schiefgelaufen?
Ja, die sagen halt nicht so viel, weil das ist jetzt an denen ihre Haftpflichtversicherung weitergeleitet worden, weil es geht ja schlussendlich um, wer haftet. Und das ist halt immer mega schwierig bei so Sachen. Da kann vielleicht Katharina dann noch ein bisschen mehr sagen.
Katharina Sigrist vom juristischen Beraterteam vom Beobachter.
Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Gerade in Ärztehaftpflichtfällen muss man halt als Patient können beweisen, dass der Fehler tatsächlich ursächlich war für die Leiden und die Schäden, die man erlitten hat. Und das klingt vielleicht aus Laie sich ein bisschen einfach, aber in Tat und Wahrheit ist das sehr schwer. Mhm. Weil wer kann sagen, ob es irgendwie anders rausgekommen wäre, wenn man das und dieses jenes gemacht hat? Und vor allem auch unterschreibt man ja im Vorfeld, dass man sich bewusst ist, dass es da Risiken und Nebenwirkungen gibt.
Aber trotzdem, das ist ja eine enorme Hürde. Da müssen wir ja schon fast selber Ärztin oder Arzt sein und den Eingriff auch noch gerade durchgeführt haben, damit man das überhaupt nachvollziehen können, oder?
Ja, es ist tatsächlich so. Also man trägt die volle Beweispflicht. Man muss für das ärztliche Gutachten und Gegengutachten einreichen und das ist eine riesen Hürde, weil es unglaublich teuer ist, so einen Prozess zu führen, der hingegen halt auf der anderen Seite ein Spital, eine Versicherung ist. Und die haben ziemlich einen langen Schnauf.
Mhm. Das kann man sich gut vorstellen. Ja, aber was hat sie denn jetzt gemacht, Flatter, damit?
Also sie hat eine Anwältin genommen, die spezialisiert ist auf Haftpflichtrecht und auf so medizinische Sachen. Also eine sehr gute, erfahrene Anwältin, die das seit etwa 30 Jahren schon macht. Und die hat immerhin können rausholen, also das Spital oder beziehungsweise die Versicherung anerkennt in dem Sinn keine Schuld, weil eben Der Kausalzusammenhang, wie Katharina gesagt hat, ziemlich schwierig ist. Wenn der wirklich schon früher da gewesen wäre oder das CT einen Tag früher gemacht worden wäre, wäre es dann tatsächlich besser rausgekommen. Das weiss man einfach nicht. Aber weil auch die Versicherung anerkennt, dass der Schaden, den sie gehabt hat, oder beziehungsweise der mega schlimme Verlauf und das Leiden, das sie gehabt hat, dass das schon nicht normal ist oder mehr ist, als man kann erwarten, dass sie ihre quasi so ja, als Minderung vom Schaden eine fünfstellige Summe anbietet, also recht viel Geld für eine junge Frau. Und die Anwältin hat ihr auch sehr geraten, das anzunehmen, weil das ist eigentlich relativ selten, dass eine Versicherung das macht.
Oder? Mm-hmm. Aber ist sie damit zufrieden dann?
Ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich zufrieden ist, aber so mein letzter Stand ist, dass sie jetzt auf das eingehen will. Auch zum können halt ein bisschen wie abschliessen, oder? Das ist ja auch immer wichtig bei so Fall, dass die Betroffenen dann auch wie wissen, okay, ich meine nicht, dass mit dem Geld alles da ist, aber es ist wie so, jetzt kann ich das und jetzt kann ich wie neu etwas machen und führen schauen, oder?
Mhm. Und gleichzeitig hat man auch das Gefühl, man hat ein bisschen etwas Recht bekommen, oder?
Ja, genau.
Mhm. Aber gibt es noch andere Möglichkeiten überhaupt? Also muss man jetzt, in dem Fall, wie du vorhin gesagt hast, Katharina, einfach den Nachweis bringen und sonst ist es einfach Pech gewesen?
Ja, also wenn man sich nicht einig ist, also die juristische Möglichkeit ist immer, dass man eben ein Verfahren führt, also ein Prozess. Aber wie gesagt, sind dort die Risiken sehr hoch und vor allem das Kostenrisiko. Also man muss sehr viel Kostenvorschuss leisten oder den Anwalt zahlen. Also das ist mit ungewissem Ausgang, empfiehlt man das meistens nicht. Und ich würde sagen, die meisten Fälle werden so wie in diesem Fall halt auch außergerichtlich dann erledigt.
Ja, mit einem Vergleich eigentlich.
Genau, ja.
Und man hat das Gefühl, dass sie wahrscheinlich nicht so Geld hat, um überhaupt so etwas
zu führen. Nein, es ist kein. Also ihre Mutter ist keine Putzfrau, der Vater arbeitet als Gärtner. Es ist jetzt nicht so, dass die mega Geld zur Verfügung haben, um da weiterzumachen. Und eben die Frage ist auch, willst du wirklich so einen 2-, 3-, 4-jährigen Prozess über dich anlassen? Wenn sie ist jetzt, ist sie 20, hat, was wirklich eigentlich ein Wunder ist, sie hat dann ihre Lehre sogar noch ein Jahr später können fertig machen und bestanden. Also sie hat Hauswirtschaftslehre gemacht, arbeitet jetzt in einem Altersheim, also eigentlich alles so ein bisschen, wo man denkt, wow, dass das möglich ist, oder? Ist auch schon eigentlich wieder ein Wunder. Und ich hoffe jetzt irgendwie, dass sie vielleicht mit dem Geld sich irgendeinen Traum kann erfüllen kann. Sie hat mir mal gesagt, dass sie gerne mal in die USA würde reisen. Sie ist Rihanna-Fan, vielleicht kann sie dort mal an ein Konzert, aber dass sie wirklich, ja, führen schaut, oder? Und irgendwie mit dem, ja, mega schlimme Erlebnis kann abschliessen.
Mhm. Aber eben, also, ihr geht es einigermaßen okay.
Mhm.
Mhm. Aber das Fazit von dem Ganzen, es ist eine rechte Kämpferin.
Ja, ich würde sagen, also ich habe noch gestaunt, als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, aber dort war sie gerade so in der LAP und hat sehr gestresst gewesen. Und ich meine, das muss schon sagen, sie hat schon Nebenfolgen, sie ist müde und so oder viel und sie hat natürlich riesige Narben am Bauch. Also, was sie nicht so zeigt, sie hat sich ja zum Beispiel viele Tattoos über den Narben, am Arm hat sie auch Narben gehabt von all diesen Ständern und Apparaten und so. Dort hat sie sich jetzt so Tattoos drüber machen lassen, dass man das nicht mehr so sieht. Also, ich habe das Gefühl, sie ist eigentlich auf einem guten Weg und sie muss es jetzt wie noch schaffen, sich ganz zu lösen und voll ins Leben hineinzugehen.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter, Produktion Eric Facon und Carlo Ladi. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 25. Oktober 2024. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Dann melden Sie sich bei podcast@beobachter.ch.